Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Libanon sind tausende Menschen auf der Flucht vor den massiven israelischen Angriffen. Sie verlassen den Süden des Landes in Richtung Beirut. Israel setzte den Beschuss heute fort und kündigte noch eine Verschärfung an. Seit gestern kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Libanon mehr als 550 Menschen ums Leben. Mehr als 1.800 wurden verletzt.
Ein Krankenhaus im Süden des Libanon. Hier werden Menschen behandelt, die bei den jüngsten israelischen Angriffen verletzt wurden. Es sind Massaker an Zivilisten und keine militärischen Attacken, wie sie behaupten. 90% der Verletzten hier sind Kinder. Ihre Verletzungen reichen von Verbrennungen zu Brüchen, offenen Brüchen. Es ist angsteinflößend und zeigt, wie grausam das alles ist. Bilder des heutigen Tages. Israels Luftwaffe bombardiert weiter Gebiete in der Nähe der israelisch-libanesischen Grenze. Nach dem Beginn der aktuellen Angriffswelle gegen die Hisbollah-Miliz flüchten immer mehr Menschen aus der Region in Richtung Norden, vor allem nach Beirut. Manche stranden aber auch schon auf halbem Wege in der Stadt Sidon. Ausgelaugt, mit den Nerven am Ende. Unsere Situation ist schlecht, wir fühlen uns wie Müll. Diese Luftangriffe, der Krieg, totale Zerstörung. Auch in Beirut fliegt Israel heute wieder Angriffe. Sie sollen einmal mehr einen Kommandeur der Hisbollah ins Visier genommen haben. Offenbar kamen dieser, aber auch andere Menschen dabei ums Leben. Aber auch die Hisbollah feuert weiter Raketen in Richtung Israel. Wohl auch, um Stärke zu demonstrieren. Doch die jüngsten Schläge gegen sie dürften bei der vom Iran unterstützten Miliz tiefe Spuren hinterlassen haben, sagen Beobachter.
Ich glaube, die Hisbollah ist sehr geschwächt. Also dieser Angriff von letzter Woche, der kam sehr überraschend. Auch die jetzigen Angriffe zeigen, dass Israel die Hisbollah dauerhaft schwächen möchte. Dafür spricht auch, dass wir sehen können, dass die Hisbollah, aber auch Iran, der dahinter steht, recht ratlos erscheinen.
Wie geht es weiter im Libanon? Viele im Land machen sich auf das Schlimmste gefasst. Dieses Krankenhaus in Beirut schafft schon einmal vorsorglich zusätzlichen Platz für mögliche neue Kriegsopfer.
Israel meldete heute seinerseits massiven Beschuss aus dem Libanon. Dabei soll die Hisbollah erstmals auch Raketen mit größerer Reichweite eingesetzt haben. Die Regierung hatte die Bevölkerung zuvor auf Gegenangriffe vorbereitet. Besondere Schutzvorkehrungen gelten weiterhin in der Nähe der Hafenstadt Haifa im Norden Israels. Dort blieben Schulen, Geschäfte und Strände geschlossen.
Sirenen warnen vor den ankommenden Raketen. Seit 24 Stunden eilen die Menschen nicht nur in der israelischen Großstadt Haifa immer wieder in die Schutzbunker. Seit gestern Nacht feuert die militante Hisbollah fast ununterbrochen Raketen Richtung Israel. Die meisten zerstört das Abwehrsystem Iron Dome noch in der Luft, aber nicht alle. Wir müssen die Angriffe der Hisbollah gegen Israel verhindern. Ein Weg ist die Luftabwehr, aber wie hinter mir zu sehen ist, selbst die beste Luftabwehr ist nicht 100%. Die Militäroperation ist nicht beendet, so das Militär und der Premierminister Israels heute. Wir werden die Hisbollah weiterhin treffen. Ich sage den Menschen im Libanon, wir führen keinen Krieg gegen euch. Unser Krieg ist mit der Hisbollah. Ziel der Israelis ist es, dass die mehr als 60.000 Menschen, die seit letztem Oktober aus der Grenzregion wegen der Angriffe der Hisbollah aus dem Norden evakuiert wurden, in ihre Häuser zurückkehren können. Ein offizielles Kriegsziel. In Israel ist die Zustimmung für das Vorgehen der Armee auf der Straße groß. Wir sind traurig, dass es so weit gekommen ist. Aber wenn dich jemand töten will, musst du ihn zuerst töten. Nicht alle sehen das so. Vor allem die Angehörigen der Geiseln im Gazastreifen fürchten heute Abend, dass ihre Familienmitglieder nicht mehr lebend zurückkommen. Das, was gerade im Norden passiert, lenkt die Aufmerksamkeit von den Geiseln ab. Aber die Rückkehr der Geiseln ist das Wichtigste, was gerade getan werden muss. Auch wenn sie heute Abend laut sind, befürchten sie, dass sie nicht gehört werden.
Und wir fragen nach bei Hanna Resch in Haifa in Israel und Ramin Sina in Beirut im Libanon. Zunächst zu Hanna Resch. Wie weit ist die israelische Regierung bereit, im Kampf gegen die Hisbollah zu gehen?
Offensichtlich ist die israelische Regierung bereit, sehr weit zu gehen. Sie nehmen einen vollen Krieg mit der Hezbollah in Kauf. Das hat auch gezeigt, dass eben in den letzten Tagen und Wochen die israelische Armee eben immer wieder rote Linien der Hezbollah klar überschritten hat. Und damit hat die israelische Regierung eben in Kauf genommen, dass auch ein heftiger Gegenschlag der Hezbollah folgen könnte. Bisher gab es diesen heftigen Gegenschlag zwar noch nicht, auch wenn die Raketen immer weiter südlich in Israel fliegen, sind noch keine Langstreckenraketen und Raketen mit heftigerer Explosionskraft nach Zentral-Israel geschossen worden. Das heißt, diese Eskalationsstufe gibt es noch nicht, aber wie gesagt, die israelische Regierung hat es in Kauf genommen und Israel sagt auch, dass eine Bodeninvasion nicht mehr ausgeschlossen ist zu diesem Zeitpunkt, behauptet aber auch, dass sie eben diplomatische Bemühungen weiterhin trotzdem begrüßen, dass sie eben Hezbollah tatsächlich, wenn sie diesen Beschuss jetzt tatsächlich aufhören würden, dann würden sie auch aufhören, eben in Libanon zu beschießen, aber das schaut aktuell tatsächlich nicht danach aus.
Dankeschön, Hanna Resch. Und nun zu Ramin Sina. Wie groß ist aktuell die Gefahr eines massiven Gegenschlags der Hezbollah?
Ja, das wäre dann schon ein richtiger Strategiewechsel der Hezbollah. Bislang hat sie, egal wie stark Israel attackiert hat, stets ähnlich zurückgeschlagen, Drohnen abgefeuert, Raketen abgefeuert. Auch heute wieder Richtung Norden von Israel und vor allem Richtung Militäranlagen. Die Hezbollah wirkt für den Moment schwach. Sie ist unterwandert. Sie verliert jeden Tag hochrangige Kommandeure. Der engste Verbündete Iran hat bislang jetzt auch nicht ein Signal gesendet, was politische Beobachter so deuten würden, als dass der Iran ein Interesse hätte, in einen direkten Krieg mit Israel reingezogen zu werden. Im Gegenteil, und so scheint es durchaus möglich, dass Hezbollah-Anführer Nasrallah seine aktuelle Strategie weiterführt und dann auch ebenso versucht, das Ganze noch als Erfolg zu verkaufen, denn der Erzfeind Israel hat es bislang ja nicht geschafft, sein Ziel zu erreichen. 60.000 Menschen in Israel trauen sich weiterhin nicht in den Norden des Landes, weil sie die Hezbollah trotz aller Verluste weiterhin als Gefahr wahrnehmen.
Danke, Ramin Sina in Beirut. Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten hat auch den Auftakt der UN-Vollversammlung in New York bestimmt. US-Präsident Biden hielt seine Abschiedsrede auf der großen UN-Bühne. Er warnte vor einem umfassenden Krieg in der Region und warb eindringlich für eine diplomatische Lösung. Zugleich forderte Biden ein Abkommen, um den Gaza-Krieg zu beenden.
Für die Sicherheitskräfte ist es der größte Einsatz des Jahres. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs in New York. Beim Super Bowl der internationalen Diplomatie, wie sie die Vollversammlung nennen. Die Welt befinde sich in einem Wirbelsturm, warnt UN-Generalsekretär Guterres zum Auftakt. Vor allem angesichts der Eskalation in Nahost. Der Libanon steht am Abgrund. Die Menschen im Libanon, die Menschen in Israel und auf der ganzen Welt können es sich nicht leisten, dass der Libanon zu einem zweiten Gaza wird. Für ihn ist es ein besonderer Auftritt, sein letzter als US-Präsident. Er habe viele Krisen erlebt, sagt Biden, und gelernt, die Dinge können besser werden. An einem umfassenden Krieg hat niemand Interesse. Aber auch wenn die Lage eskaliert ist, es ist immer noch möglich, eine diplomatische Lösung zu finden. Sie ist der einzige Weg, dauerhaft für Sicherheit zu sorgen. Auch die deutsche Außenministerin will in ihren vielen Gesprächen am Rande der Vollversammlung dafür werben, die Lage zu entschärfen.
Wir dürfen nicht in einen weiteren Krieg hineinrutschen, sondern wir müssen alles tun, dass es zu einer Deeskalation, gerade mit Blick auf die Situation im Libanon, jetzt kommt.
Die Krise in Nahost wird das beherrschende Thema dieser Vollversammlung sein. Noch in dieser Woche soll der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.
Einig sind sich die Staats- und Regierungschefs, eine weitere Eskalation in Nahost soll verhindert werden. Wie das gelingen soll, völlig unklar. Denn die Mitgliedsländer sind sich auch einig, dass die Vereinten Nationen derzeit nicht in der Lage sind, das zu tun, wofür sie mal geschaffen wurden, Lösungen zu finden für Krisen und Konflikte. Auch deshalb wird der Ruf nach Reformen immer lauter.
Immer wieder sorgt er für Streit in der Bundesregierung, der Haushalt für das kommende Jahr. Ende November soll er vom Bundestag beschlossen werden. Jetzt wirft die Union der Bundesregierung vor, sie habe beim Aufstellen des Etats getrickst. Dabei geht es um das Bürgergeld, das vergangenes Jahr anstelle des Arbeitslosengeldes II eingeführt wurde. CDU und CSU werfen dem Bundesarbeitsministerium vor, es habe die voraussichtlichen Ausgaben um knapp 10 Milliarden Euro zu niedrig angesetzt.
Es gibt einiges zu bereden für den Kanzler und die SPD. Beispielsweise eine neue Zahl zum Bürgergeld. 10 Milliarden werde das mehr kosten als geplant, empört sich die Union.
Also, sie lügen uns an. Ja, es ist die Methode, dass man Ansätze unterschätzt, ganz deutlich unterschätzt, obwohl sie nicht realistisch sind, weil man wahrscheinlich Angst hat vor dem eigenen Bundesfinanzminister.
Es geht um diese Dokumente aus dem Haushaltsausschuss, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen. Darin schätzt das Sozialministerium, wie viele Menschen nächstes Jahr Bürgergeld bekommen. Die CDU hat das hochgerechnet. Ihr Ergebnis? Bisher stehen 25 Milliarden für das Bürgergeld im Haushaltsentwurf. Gebraucht werden demnach nächstes Jahr aber gut 28 Milliarden, also 3 Milliarden mehr. Dazu kommen Unterkunftskosten, sagt die CDU, also fehlten insgesamt knapp 10 Milliarden Euro. Das Sozialministerium widerspricht. Die Zahl der Empfänger werde sinken wegen der geplanten Wachstumsinitiative und außerdem stimme die Rechnung nicht. So sind zum Beispiel die Kosten der Unterkunft zu einem relevanten Teil durch die Kommunen aufzubringen und demnach nicht in der angegebenen Höhe für den Bundeshaushalt relevant.
Man kann nicht immer wieder Menschen verunsichern über eine politische Debatte, die nicht belegbar ist. Wir werden uns das noch mal genau anschauen.
Die CDU sagt, auch sie wünsche sich einen Erfolg der Wirtschaftsreform, bezweifelt aber, dass dadurch Hunderttausende aus dem Bürgergeld in Arbeit wechseln.
Wie viel das Bürgergeld im nächsten Jahr kostet, wird jedes Jahr im Sozialministerium geschätzt. Soweit ist das Routine. Aber selbst Sozialpolitiker der Ampel sagen hinter vorgehaltener Hand, dass dieses Jahr sehr optimistisch geschätzt wurde. Gut möglich also, dass im kommenden Jahr mehr Menschen Bürgergeld brauchen und sich dadurch tatsächlich im eh schon umstrittenen Haushalt ein neues Loch auftut.
Was essen die Menschen in Deutschland? Darum ging es im heute vorgestellten Bericht von Bundesernährungsminister Özdemir von den Grünen. Dafür haben 1000 Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Essgewohnheiten selbst eingeschätzt. Das Ergebnis: Der Geschmack, die Gesundheit und die Transparenz bei Inhaltsstoffen und Haltungsformen sei den Menschen bei ihrer Ernährung besonders wichtig. Dem Bericht zufolge achten inzwischen deutlich mehr Menschen auf Tierwohllabel und Biosiegel. Laut Wissenschaftlern und Medizinern gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ernährungsverhalten und verschiedenen Krankheiten. In Teilen auch bei einer Diagnose, vor der sich wohl jeder fürchtet, Krebs. Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 500.000 Menschen daran. Seit 50 Jahren unterstützt die Deutsche Krebshilfe die Erkrankten und ihre Angehörigen.
12 Jahre ist es her, dass Sabine Rodemeier ihre Diagnose bekommt, Brustkrebs. Sie macht eine Chemotherapie, wird bestrahlt und fällt nach der Behandlung in ein tiefes Loch.
Weil während der Therapie ist man in so einem Kokon. Man kriegt gesagt, geh dahin, geh dorthin. Und dann geht man nach Hause und dann fängt der Bammel an.
Die Angst, dass der Krebs wiederkommt. Verständnis, Austausch findet Sabine Rodemeier bei der Frauenselbsthilfe Krebs. Hier trifft sie andere Betroffene, kämpft für mehr Sichtbarkeit. Finanziell unterstützt wird die Selbsthilfeorganisation mit bundesweit mehr als 200 Ortsgruppen von der Deutschen Krebshilfe. Die wird vor 50 Jahren, 1974, von Mildred Scheel, der Ehefrau von Bundespräsident Walter Scheel, gegründet. Die Ärztin will die Krankheit rausholen aus der Tabuzone.
Ich habe zu viele Menschen, die krebskrank waren, sterben sehen und habe auch zu viele Menschen in meiner Praxis erlebt, die zu spät zum Arzt kamen.
Mildred Scheel stirbt 1985 selbst an Darmkrebs. Die Deutsche Krebshilfe aber macht weiter bis heute, unterstützt die Krebsforschung finanziell, bringt Ratgeber heraus, finanziert aus Spenden.
Natürlich ist es immer noch für einige Leute ein Tabu, darüber zu reden. Ich möchte auf der Arbeit keine Nachteile erleiden, weil alle wissen, ich bin krank. Oder ich möchte nicht, dass meine Kinder Angst kriegen.
Insgesamt aber gäbe es heute viel mehr Informationen. Und viele Krebsarten sind besser heilbar. Das, so Sabine Rodemeier, sei auch ein Verdienst der Deutschen Krebshilfe.
Der Wasserstand der Oder steigt und steigt. Der Scheitel des Oder-Hochwassers kommt auf Brandenburg zu. Am Vormittag hat der Landkreis Oder-Spree die höchste Alarmstufe 4 ausgerufen. In Ratzdorf an der Grenze zu Polen rechnet das brandenburgische Umweltamt morgen mit einem Pegelstand von bis zu 6,30 Meter. Normalerweise sind es 2,60 Meter. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 25. September.
Eine Tiefdruckzone sorgt in großen Teilen Deutschlands für wechselhaftes Wetter. Heute Nacht sind weiter Schauer unterwegs. Im Süden bleibt es dagegen oft trocken und zum Teil klart es auf. Morgen ist es im Süden und Südosten länger freundlich, am sonnigsten südlich der Donau. Sonst gibt es weitere Schauer, die am Nachmittag häufiger und stärker werden, vereinzelt auch Gewitter. Heute Nacht 14 bis 10, in den Alpentälern 6 Grad. Morgen 14 Grad in der Eifel bis 23 Grad in Niederbayern. Am Donnerstag unbeständig mit Schauern und Gewittern, nach Südwesten hin länger anhaltender und ergiebiger Regen. Am Freitag sehr windig bis stürmisch, dann regnet es im Nordwesten und in Südostbayern länger, am Samstag noch an den Alpen. Ansonsten mal Sonne, mal Wolken und Schauer.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie hier Ingo Zamperoni zu den Tagesthemen. Daran geht es um Präsident Zelenskys sogenannten Siegesplan und was die Menschen in der Ukraine davon halten. Und Pfirsiche statt Äpfel, was Obstbauern in Norddeutschland versuchen, um dem Klimawandel zu begegnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.